Ich möchte vor der Predigt noch einmal beten. Herr, hab Dank für deine Worte, auch die wir uns in den Liedern zusingen durften. Und dass es Worte der Liebe sind, der Annahme, des Trostes, auch mal der Zurechtweisung und der Ermahnung, weil du am besten weißt, wie wir leben sollen. Und so bitte ich dich, dass du jetzt neben den Liedern auch die Worte aus deinem Wort gebrauchst, die Worte der Predigt gebrauchst, um damit zu tun, was dir gefällt, in meinem Herzen, in unseren Herzen. Bitte hilf du, schenk Kraft beim Reden und Hören. Danke, dass du da bist und ja, wollen offen sein für dich und was du heute für uns vorbereitet hast. Amen. Das Thema für heute ist, wie lese ich die Bibel heilsgeschichtlich? Wie lese ich die Bibel heilsgeschichtlich? Wir sind immer noch relativ am Anfang dieser Predigtreihe darüber, wie man grundsätzlich die Bibel liest. Was machen wir mit diesem Buch? Und da ging es die letzten Male schon immer wieder um die Heilsgeschichte, weil die Bibel eben vor allem das ist, eine große zusammenhängende Geschichte, die uns zu Jesus führt und die uns in Jesus das Heil geben will und uns in das Heil rein vertiefen will. Wir hatten da zum Beispiel diese Grafik mit den zwei Teilen der Bibel, das Alte Testament und das Neue Testament. Und dass es aber bei allem eben vor allem um Jesus Christus geht. Das letzte Mal, letzten Sonntag, da haben wir uns dann einen Text angeschaut, eine Predigt, eine Rede von Jesus und haben da geschaut, wie dieser eine Text in die große ganze Geschichte passt. Und heute werden wir einmal schauen, wie man da grundsätzlich vorgeht, wenn man irgendeinen Text vor sich hat. Also es wird ein bisschen stärker so um die grundsätzliche Methode dabei gehen. Wie lese ich die Bibel heilsgeschichtlich? Und dazu haben wir zwei Punkte. Erstens, die Bibel heilsgeschichtlich lesen und zweitens, die Bibel Christus-zentriert lesen. Also mit diesen zwei Punkten wollen wir uns das Thema heute zu eigen machen und wir starten mit dem ersten Punkt, die Bibel heilsgeschichtlich lesen. Und wenn wir das überlegen, wie wir denn heilsgeschichtlich die Bibel lesen sollen, da ist uns die Bibel selbst eine Hilfe. Weil da findet sich selbst auch schon heilsgeschichtliches Denken drin. An manchen Stellen ganz explizit. Also es gibt Stellen, wo auch kurz in der Bibel einmal die Heilsgeschichte zusammengefasst wird. Zum Beispiel haben wir das in 5. Mose 26. Da wird Folgendes zu dem Volk Israel gesagt. 5. Mose 26, Abvers 5. Du aber, du Israel, sollst vor dem Herrn, deinem Gott, anheben, deine Stimme anheben und sprechen. Ein umherirrender Aramäer war mein Vater. Und er zog nach Ägypten hinab und hielt sich dort als Fremder auf, als ein geringes Häuflein. Doch er wurde zu einer großen, starken und zahlreichen Nation. Und die Ägypter misshandelten uns, unterdrückten uns und legten uns harte Arbeit auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter. Und der Herr hörte unsere Stimme und sah unsere Elend und unsere Mühsal und unsere Bedrängnis. Und der Herr führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken und mit Zeichen und Wundern. Und er brachte uns an diese Stätte und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Also was hier steht, da passiert jetzt nicht gerade der Auszug aus Ägypten, aber der wird hier beschrieben. Und es wird darauf zurückgeblickt, auf diese ganze Zeit des Auszugs, der 40 Jahre vorher stattgefunden hat. Es wird darauf zurückgeblickt und dann noch ein paar andere Sachen da drumherum erwähnt und erzählt, bis in die Gegenwart, wo sie als Volk jetzt davor stehen, dieses wunderbare Land Israel einzunehmen. Und der Rückblick, wo fing der an? Der fing noch weiter in der Vergangenheit an. Er fing an mit ihrem Urahnen. Er fing an bei Jakob, der hier als umherirrender Aramäer benannt wird. Und das Ganze ist ein Glaubensbekenntnis, das Israel aufsagen soll. Dieses Glaubensbekenntnis, Es besteht aus Ereignissen, die sie mit ihrem Gott erlebt haben. Diese Ereignisse sind Heilsgeschichte. Ihr Glaubensbekenntnis ist ein Bekenntnis darüber, was Gott in ihrer Geschichte und zu ihrem Heil, zu ihrer Rettung gewirkt hat. Also in der Bibel selber wird hier und da zusammengefasst, was so die wichtigsten großen Ereignisse sind, die großen Taten Gottes. Das ist Heilsgeschichte. Und dann wird auch an anderen Stellen in der Bibel dazu aufgefordert, verkündet diese großen Taten Gottes, lobt ihn damit, indem ihr das erwähnt und erzählt auch den Kindern davon. Schaut mal, sowas haben wir zum Beispiel in Psalm 105, Vers 1. Da heißt es, preist den Herrn, ruft an seinen Namen, macht unter den Völkern kund seine Taten. Also lobt Gott, und wie tut ihr das? Erzählt von dem, was er getan hat. Erzählt seine Taten. So lobt ihr Gott und verkündet, wer er ist. Oder im Psalm 78, da heißt es, was wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben, das wollen auch wir nicht verschweigen ihren Kindern. Wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Er richtete ein Zeugnis auf in Jakob und gab ein Gesetz in Israel. Also er hat Dinge getan, über die man hat selbst ein Zeugnis abgelegt, große Taten vollbracht und gab auch ein Gesetz, das mosaische Gesetz in Israel. Und er gebot unseren Vätern, es ihre Kinder zu lehren, damit es die Nachkommen lernten, die Kinder, die noch geboren würden, die sollten aufstehen und es auch ihren Kindern verkündigen, dass sie setzten auf Gott ihre Hoffnung und nicht vergessen die Taten Gottes, sondern seine Gebote hielten. Also den Kindern der kommenden Generation soll erzählt werden, immer wieder, von einer Generation zur nächsten soll erzählt werden, was Gott geboten hat und was er getan hat. Also es sollen nicht nur Regeln weitergegeben werden, Gottes Gebote, sondern es sollen vor allem auch seine Taten weitergegeben werden, seine Wunder, seine Macht, das, was er tut. Darüber soll mit den Kindern gesprochen werden, damit sie die Taten Gottes eben nicht vergessen. Und dann sind hier wirklich die Taten Gottes gemeint, die lange zurückliegen. Das, was Gott getan hat, als er ihnen auch das Gesetz gegeben hat, nach dem Auszug aus Ägypten. Und das ist hier bei diesem Psalm, ist das schon ein paar hundert Jahre her. Und da war der Psalmist, der hat das selbst gar nicht miterlebt. Zeugnisse sollen wir durchaus auch weitergeben, was man selbst im eigenen Leben erlebt hat. Aber hier geht es um das Zeugnis Gottes, was er hunderte Jahre vorher getan hat. Da war der Psalmist nicht dabei. Er sagt selbst ja auch, was auch wir gehört haben von unseren Vätern. Das geben auch wir jetzt wieder weiter. Und warum? Weil es die großen Taten Gottes sind. Heilsgeschichte. Die soll weitergegeben werden und das manchmal auch in kurzer, zusammengefasster Form. Eben diese großen heilsgeschichtlichen Ereignisse. Israel sollte das weitergeben und letztlich auch wir als Gemeinde, als Glaubensgemeinschaft sollen diese großen Taten Gottes weitergeben. Und dazu müssen wir aber wissen, ja, was ist denn die Heilsgeschichte? Also sie besteht offensichtlich aus diesen großen Taten Gottes. Was aber sind die großen Taten Gottes? Wie passen die anderen einzelnen Ereignisse da dann rein? Und auch in welche Reihenfolge waren denn die großen Ereignisse überhaupt? Und wenn wir das klar haben, hilft uns das auch dabei, wenn wir dann in der Bibel irgendwo an einer Stelle einen einzelnen Text haben und den heilsgeschichtlich lesen wollen. Wenn wir die großen Ereignisse wissen, können wir diesen einen Text darin einordnen. Weil wir einen Text heilsgeschichtlich lesen wollen, dann müssen wir eben das schauen. Okay, wo sind wir denn jetzt gerade in der Heilsgeschichte? Und dazu muss ich die ganze Heilsgeschichte im Überblick kennen. Ich muss wissen, welche sind die großen und wichtigen Ereignisse und wann waren sie da. Und ich glaube, wenn wir da die Bibel lesen und schauen, wo setzt denn die Bibel die Schwerpunkte? Also was wird zum Beispiel öfter wiederholt? Was kommt auch bei solchen Zusammenfassungen, wie in 5. Mose 26, was kommt bei solchen Zusammenfassungen öfter vor? Oder worauf bauen spätere Sachen denn auf? Also wenn man darauf achtet, wo setzt die Bibel diese Schwerpunkte, landet man, glaube ich, ungefähr bei folgenden großen Ereignissen, die ich jetzt einfach mal vorlese, nacheinander, wie sie so in der Bibel vorkommen. Es fängt an mit der Schöpfung, dann der Sündenfall, die Berufung Abrahams und seiner Familie, dann der Auszug aus Ägypten und die Gesetzgebung und die Etablierung des Gottesdienstes, auch verbunden mit der Stiftshütte. Dann die 40-jährige Wüstenwanderung, dann die Landnahme unter Josua, die Richterzeit, dann das Königtum unter Saul, David und Salomo, da wird auch der Tempel gebaut. Dann wird das Königreich geteilt, das Königreich Israel in, also vorher hieß alles zusammen Israel, dann wird es geteilt in Nordreich, das dann nur noch den Namen Israel hat, und das Südreich Juda. In dieser Zeit wirken die Propheten. Dann wird das Nordreich erobert, 722 vor Christus. Dann wird das Südreich erobert, 586 vor Christus. Und die Israel oder das Volk der Juden lebt 70 Jahre im Exil in Babylon. Dann gibt es eine Rückkehr und einen Wiederaufbau von Jerusalem unter Esra und Nehemia. Dann wirken weitere Propheten und dann ist 300 bis 400 Jahre Stillschweigen und Pause. Dann in diese Zeit, keine weitere Offenbarung da war, kein Schriftprophet mehr aufgetreten ist, wird Jesus geboren. Weihnachten, das Neue Testament fängt an. Jesus lebt, heilt, verkündet. Jesus stirbt, steht von den Toten auf. Jesus fährt auf zu Gott. Der Heilige Geist kommt am Pfingsten und erfüllt die Jesu-Jünger dauerhaft. Das Heil, oder es wird erkannt, okay, das Heil steht auch jetzt auch nicht Juden offen, über Jesus können alle zu Gott zum Glauben kommen und gerettet werden. Und dann die Apostel und Christen wirken und leben weitere Zeit im Evangelium und verbreiten das Evangelium. Bis letztendlich bis vor den letzten drei Kapitel der Bibel, bis Offenbarung 19. Und letztendlich in dieser Zeit leben wir, wo das Evangelium ausgelebt wird von den Christen und verbreitet wird, in dieser Zeit leben wir. Aber die Heilsgeschichte geht weiter. Jesus wird wiederkommen, Offenbarung 19. Es wird ein Endgericht geben, Offenbarung 20. Und dann die neue, herrliche Schöpfung, in denen Gerechtigkeit und Frieden wohnen und Gott selbst Gemeinschaft mit seinem Volk haben wird, in Offenbarung 21 und 22. Das sind nur so ganz grob nacheinander die wichtigsten Dinge, die in der Heilsgeschichte passieren. Und wenn ich da jetzt ungefähr weiß, was da jeweils passiert und wie sich das auch nacheinander entwickelt, dann hat man, glaube ich, einen guten Rahmen, wenn man seine Bibel liest. Und vielleicht hilft es dir, dir das wirklich auch als Zeitstrahl zu denken, weil das passiert ja linear. Oder du denkst dir das oder denkst dir selber Bilder und Symbole dafür aus. Einfach, dass du besser vor Augen hast und weißt, was wann passiert. Es können zum Beispiel folgende Symbole sein. Eine Welt für die Schöpfung, ein Strichmännchen, was in eine Grube fällt, für den Sündenfall, ein orientalischer Mann, der nach oben guckt, für die Erzväter, Steintafeln und Ketten, die gesprengt werden, für den Auszug aus Ägypten, eine Krone für das Königtum unter David und Salomo, ein Prophet für die Propheten und so weiter. Das sind jetzt noch ein paar Sachen, die dann kommen oder auch ein paar Sachen, die ich weggelassen habe. Einfach, dass man sich was überlegt, wie man weiß oder besser vor Augen haben kann, in welcher Reihenfolge die Sachen in der Bibel passieren. Und wenn du dann einen Text liest, irgendwo in der Bibel, und du ungefähr weißt, wo man gerade ist, wird dir das sehr helfen, auch den Text selber besser zu verstehen. Weil wenn du weißt, wo du gerade in der Heilsgeschichte bist, weißt du auch, wo Gott gerade ungefähr unterwegs ist mit seinen Zielen und Absichten und was er gerade in dieser Epoche vorhat. Weil du weißt dann viel eher, okay, was will Gott denn jetzt in dieser kleineren Epoche gerade machen? Ah, okay, er will Israel aus Ägypten befreien. Okay, und er will sie zu einer eigenständigen Nation formen. Eine Nation, die letztlich ihm vertraut. Okay, und deswegen richtet er die Ägypter, auch weil sie Sünde haben. Und dann darfst du auch nie vergessen, was will er denn nochmal insgesamt machen in der Heilsgeschichte? Egal, wo du beim Bibellesen gerade bist, Gott will seine gute Herrschaft ausbreiten, damit auch seine wunderbare Herrlichkeit auch ausgebreitet wird und auch die Menschen ein Teil davon sein können, wozu sie sich aber von ihrer Sünde befreien lassen müssen. Diese größere Absicht Gottes ist letztlich immer da. Man merkt es nicht immer, aber das ist dieser größte äußere Rahmen. Also wenn du einen Text in der Bibel liest, frag dich beim Lesen, okay, wo passt der jetzt gerade rein? Moment mal, was ist jetzt davor passiert Und was passiert jetzt danach? Was ist Gott gerade dabei zu tun und wie passt konkret dieser Text da jetzt rein? Und dann ist das vielleicht ein bisschen so wie bei einem Puzzle. So ein Puzzle mit 1000 Teilen oder vielleicht auch eher 10.000 Teilen. Da hast du einen Teil in der Hand und fragst dich, okay, wo kommt das jetzt hin? Du musst es irgendwo richtig einordnen. Du siehst viele Puzzleteile. Eigentlich ist alles da, aber das Gesamtbild kannst du nicht erkennen. Geht's dir beim Bibellesen auch manchmal so? Ein Text, theoretisch sind alle Texte da, aber das große Gesamtbild kann man nicht unbedingt erkennen. Du kannst alle Texte lesen und du fragst dich, wie passen die einzelnen Sachen jetzt zusammen? Manche Texte machen überhaupt keinen Sinn. Bei manchen verstehst du schon auch was, wie bei einem großen Puzzle, wo richtig viel drauf ist. Bei manchen kannst du Teile zuordnen, bei anderen aber nicht. Und je mehr du aber puzzelst, desto klarer erkennst du das Bild. Und oft ist das auch beim Puzzeln so, manche Regionen sind schon viel weiter, wie auch bei diesem Puzzle hier, und andere noch gar nicht. Aber Stück für Stück werden die Sachen mehr Sinn ergeben und du kannst dich am großen Bild erfreuen. Und das Puzzle oder auch das Puzzle der Bibel ist auch mehr als ein Mosaik. Also bei einem Mosaik hat ein Stein ja immer nur eine Farbe. Auf dem einzelnen Teil gibt es überhaupt nichts zu erkennen. Es ist entweder rot oder blau oder grün. Das einzelne Teil macht wirklich nur Sinn als Teil des großen Ganzen. Alleine hat das Teil keinen Sinn und keine Bedeutung. Aber bei der Bibel kannst du auch mit einem einzelnen Puzzleteil oft schon etwas anfangen. Ein Psalm, eine Geschichte. Selbst wenn du das große Ganze nicht siehst, kann Gott durch einen Text zu dir reden. Und du kannst auch in einem Teil schon was sehen und verstehen. Und er kann dich dadurch ermutigen oder ermahnen. Auf dem einzelnen Puzzleteil siehst du ihn, du siehst Leute handeln oder du hörst die Stimme deines Herrn zu dir reden. Das einzelne Puzzleteil der Bibel hat schon Sinn und Bedeutung, anders als bei einem Mosaik. Aber, und da ist es ähnlich wie ein Mosaik, selbst die Puzzleteile, auf denen du schon etwas erkennen kannst, selbst die sind nochmal so viel inhaltsreicher, wenn du sie dann irgendwann auch an der richtigen Stelle einsortierst. Also wenn du siehst, okay, welchen Platz hat es in der Heilsgeschichte, da wird dir nochmal mehr aufgehen, wenn du siehst, was drumherum passiert, wie bei so einem Wimmelbild, wo es tausend Sachen zu entdecken gibt. Wenn du nur einen kleinen Ausschnitt rausgreifst, ist das was anderes, wie wenn du siehst, was da insgesamt gerade los ist. Auch das einzelne Puzzleteil ist Teil des großen Ganzen. Du musst schon auch das große Ganze beachten. Und wenn du es nicht tust, kann es durchaus auch sein, dass du falsch verstehst, was da gerade abgeht. Und auch, dass man beim Puzzeln oft manche Regionen schon viel weiter hat und andere noch gar nichts. Ich glaube, auch das ist beim Bibellesen oft so. Einzelne Teile der Bibel begeistern einen viel mehr. Und versteht man dann auch mehr. Oder auch weil man sie versteht, begeistern sie einen mehr. Schau, welche Teile der Bibel du spannend findest und vertief dich da rein. Lass dich noch mehr von ihnen begeistern und schau nicht, oh, aber da und da verstehe ich noch gar nichts. Wenn du zum Beispiel mit den Briefen von Paulus klarkommst, dann puzzle da weiter. Wenn du Geschichten lieber hast, vertief dich in sie rein. Und wenn du da viel gepuzzelt hast, wo du eine natürliche Zuneigung für hast, wirst du auch vom Gesamtbild mehr erkennen. Und es wird dir auch helfen, wenn du dort viel weiter bist, irgendwann auch da weiter zu puzzeln, wo du noch gar nichts hast. Wenn dir die Propheten im Alten Testament noch unverständlich sind oder auch quasi fast das ganze Alte Testament unverständlich ist, das ist okay. Im Alten Testament gibt es auch einfach viel mehr Puzzleteile. Natürlich braucht man da länger für. Im Neuen Testament, da ist es insgesamt einfacher zu sehen, wo was hinkommt. Wichtig ist, dass du Bibel liest und nicht nur einzelne Verse, sondern schon auch im Kontext, die einzelnen Bücher am Stück. Pick die Verse nicht einfach nur raus, sondern lies die Bibel am Stück, ein Kapitel nach dem anderen. Und natürlich ist das Arbeit, aber Arbeit, die sich so sehr lohnt. Und wenn du erstmal liest und ein bisschen einen Rahmen hast, wo sind die entscheidenden Ereignisse und welche Absichten hat Gott da gerade mit, wird es auch immer leichter werden. Und was zu so einem heilsgeschichtlichen Lesen auch so hilfreich ist, sind Bibeln, die du dir wirklich gut anhören kannst. Also zum Beispiel auch einfach eine Hörbibel. Da gibt es zum Beispiel diese hier, wo die verschiedenen Leute von verschiedenen Stimmen gesprochen sind. Und es ist wirklich so gut betont gesprochen. Es ist wirklich wie ein Hörspiel. Das ist die große Hörbibel der Luther 84 Übersetzung. Es gibt es als MP3-CD, gibt es auch bei Audible. Und mach es dir einfach. Wir haben das zum Beispiel irgendwann so gemacht, dass wir extra dafür eine Alexa gekauft haben. Und dann diese Hörbibel als Hörbuch. Und da kann Hannah, meine Frau, mit Sprachsteuerung einfach sagen, Alexa, lies die große Hörbibel. Und dann liest sie genau da weiter, wo sie zuletzt aufgehört hat. Und das kann sie machen, während die Kinder irgendwo spielen oder auch während sie Haushalt macht. Mach es dir einfach. Und auch wenn du nicht währenddessen dann nicht alles voll aufnehmen kannst, du wirst einfach berieselt mit der Heilsgeschichte. Du hörst einfach am Stück längere Abschnitte und du wirst einiges dabei aufschnappen. Schau, wie du es am besten bei dir im Alltag integrieren kannst. Vielleicht auch beim Autofahren, während der Hausarbeit oder während du im Fitnessstudio bist. Es muss nicht Bibel lesen sein. Du kannst die Bibel super gut auch hören. Und wenn du doch lieber liest und auch so am Stück lesen willst und du eben auch einen Überblick über die Heilsgeschichte bekommen willst, kann ich dir auch sehr die Basisbibel empfehlen. Die Basisbibel ist eine gute Übersetzung, die überwiegend auch wortgetreu ist, ohne viele Interpretationen, aber sie ist sehr klar und einfach zuzuhören. Sie haben da extra die Wortstellung vereinfacht, haben die Schachtelsätze ein bisschen gekürzt. Und ja, bei den Paulusbriefen verliert man da schon auch ein bisschen von dem Inhalt. Aber bei den Geschichten, was die Bibel hauptsächlich ist, vor allem im Alten Testament, da macht das kaum einen Unterschied. Da kannst du super mit dieser Basisbibel lesen und verstehst wahrscheinlich mehr als mit einer anderen Übersetzung. Vor allem eben, wenn du am Stück einfach mal durch ein paar Kapitel durchkommen willst. Und einen Überblick zu lesen, das hilft dir, die Heilsgeschichte besser zu erkennen. Wir wollen die Bibel heilsgeschichtlich lesen. Und ich hoffe, dass da jetzt ein paar Sachen drin waren, wie du das machen kannst und wie du da Schritt für Schritt weiterkommst. Die Bibel heilsgeschichtlich zu lesen. Und in einem zweiten Schritt wollen wir jetzt noch schauen, wie wir die Bibel Christus-zentriert lesen können. Weil wenn wir sagen, Jesus, er ist die Mitte der Bibel, und auch wenn wir sagen, er ist überall irgendwie drin und irgendwie geht's überall um ihn, ist ja die Frage, wie kann ich denn beim Bibellesen darauf achten, wo und inwiefern er da ist? Und wo und inwiefern es um ihn geht. Wie sehe ich, wie die Sachen mit Jesus in Verbindung stehen? Darum soll es im zweiten Punkt gehen. Die Bibel Christus zentriert lesen. Und wir machen auch das, weil auch da die Bibel selbst so verstanden werden will. Lukas 24, Vers 27, da heißt es, und er, Jesus, fing an, bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Also Mose und die Propheten, das zusammengefasst, das Alte Testament, überall da kann man was von Jesus entdecken. Es sind die Schriften, die von ihm zeugen. Und im Neuen Testament sowieso, das ist uns klar, dass es im Neuen Testament um Jesus geht. Überall geht es um Jesus, aber es geht auf unterschiedliche Art und Weise um ihn. Und ich möchte uns deswegen heute Morgen einmal uns vier Wege zeigen, wie es in einem Text um Jesus gehen kann und wie man es im Text erkennt. Zwar ist da erstens das Thema der Erlösung oder quasi so als, okay, hier ist im Text das Erlösungsthema. Also wo passiert etwas oder wo handelt Gott so, wie es ganz deutlich auch zum Evangelium von Jesus passt. Das Evangelium, der Kern der Bibel, dass Jesus als Sohn Gottes für uns gestorben ist, damit er uns von der Sünde befreit und uns für die Herrlichkeit Gottes rettet. Und das hat man als Thema auch sozusagen in klein, in ganz vielen anderen Stellen in der Bibel. Überall, wo Gott rettet und befreit, bildet er ab, was er in ultimativer Weise dann in Jesus tut. Darauf deutet alles hin. Zum Beispiel haben wir sowas bei den 10 Geboten. Wie fangen die 10 Gebote an? Du sollst das und das tun, oder? Und das erste ist dann, keine anderen Götter. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, neben dem einzigen Gott. Fangen so die 10 Gebote an? Sehr gut. Ich bin der Herr, dein Gott. So fangen die 10 Gebote an. Die 10 Gebote fangen folgendermaßen an, 2. Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott. Über den, was gesagt ist, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und jetzt erst kommt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das Evangelium. Erst Gott tut etwas für das Volk Israel. Gott befreit Israel aus Ägypten. Er hilft ihnen, er ist gnädig mit ihnen. Das kommt zuerst, sein Tun. Und erst danach kommt das Gesetz, kommt die Forderung. Das ist Evangelium, wie bei Jesus auch. Er tut etwas für uns. Und weil er etwas für uns getan hat, geben wir ihm sein Leben und hören auf das, was er sagt. Das ist Evangelium, schon hier im Alten Testament. Es zeigt uns, wie Gott grundsätzlich ist. Und es zeigt uns schon da, wie er ultimativ in Jesus gehandelt hat. Jesus befreit uns aus der Sklaverei der Sünde. Er hilft, er ist gnädig und erst danach kommt. Und deshalb tu auch das und das. Deshalb, wenn du deine Bibel liest, dann schau, wo steckt dieses Erlösungsthema überall drin. Dass Gott Menschen rettet. Überall, wo er es tut, kannst du etwas über die Schönheit Jesu lernen, wo Gott es in ultimativer Weise tut. Menschen rettet und sie dann unter seine Herrschaft bringt. Eine zweite Sache, wie Jesus in einem Text zu erkennen ist, ist es, wenn man sieht, wie es in dem Text um den gefallenen Zustand der Schöpfung geht. Also nach 1. Mose 3 haben wir in der Bibel über 1000 Kapitel, wo es um eine Welt geht, die alles andere als sehr gut ist. Es ist eine gefallene Schöpfung mit so großem Leid, mit schwerer Sünde und mit viel drunter und drüber. Und das in allen Lebensbereichen. Und in jedem Text kommt das zum Vorschein. Außer den 2 ersten und den 2 letzten. Sonst überall kommt das zum Vorschein. Die Gefallenheit der Schöpfung. In den Geschichten, in den Psalmen, den Sprüchen, den Propheten. Überall. Und es geht dann um unterschiedliche Aspekte dieser Gefallenheit. Mal sind Beziehungen kaputt. Es fehlt Vertrauen. Mal fragen die Leute nicht nach Gott oder vergessen, was er gesagt hat. Mal leiden alle unter einem schlechten Herrscher, leiden unter schlechter Politik. Mal fehlt es an Essen und Nahrung, man hungert. Leute sterben oder werden krank. Überall liest man von der Not der gefallenen Schöpfung. Und man fragt sich, wird das immer so weitergehen? Gibt es daraus gar kein Entkommen? Mit am deutlichsten, wo man sich diese Frage stellen kann, finde ich, passiert das im Buch Prediger. Das Buch Prediger, diese 12 Kapitel. Ganz am Anfang seines Buches, da sagt er Folgendes und dann stellt er noch eine Frage in Prediger 1, Verse 2 und 3. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Alles ist flüchtig, nichts ist von Dauer, nichts hat wirklich Sinn und Bedeutung. Und dann stellt er diese Frage, okay, und welchen Gewinn hat der Mensch? Von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne. Und darauf versucht er in seinem Buch, in diesen 12 Kapiteln, eine Antwort zu finden. Haben wir irgendwas in diesem Leben, wenn alles nichtig ist? Und man merkt beim Lesen seines Buches, ja, er beschreibt diese Welt wirklich so wie sie ist. Es gibt schon auch Schönes. Arbeit kann auch erfüllend sein, aber es ist auch anstrengend. Beziehungen geben einem was, aber letztendlich sind sie auch oft von kurzer Dauer. Und jede seiner Aussagen verweist einen aber auf die größere Geschichte der Bibel, die einem eben genau das zeigt. Es wird einer kommen, der uns da aus dieser gefallenen Schöpfung wieder rausholen wird. Er wird den Fluch der Sünde aus 1. Mose 3 wieder rückgängig machen. Für kaputte Beziehungen wird er Vergebung und Heilung schenken. Für Gottvergessenheit wird er Gottes Gegenwart bringen. Schlechte Politik wird er abschaffen, indem er einmal selbst herrscht. Und den Tod wird er besiegen und unsere Krankheit wird er einst komplett zunichte machen. Und in Jesus, dem Zentrum der biblischen Heilsgeschichte, hat das begonnen, Wirklichkeit zu werden. Manches steht noch aus, definitiv ja, aber auch dafür wird Jesus die Lösung sein. Indem er uns die Schuld vergibt, die wir für Gott haben und damit zuerst die Beziehung zu Gott geheilt wird, aus dem das ganze Grunddilemma erwachsen ist. Und dann ist es so, wenn du Jesus kennst und du liest einen Bibeltext, irgendeinen, wo die Gefallenheit der Schöpfung so oder so ausgemalt wird, dann kann dieser Text dich dazu bringen zu sagen, ja, und mein Messias hat dafür eine Lösung. Ja, und jetzt hoffe und vertraue ich noch mehr, dass Jesus auch wirklich dafür die Lösung ist und suche nach Antworten oder suche nach weiteren Stellen in der Bibel, wie er dafür die Lösung ist. Also auch über die Gefallenheit der Schöpfung haben wir einen Weg, wie wir Christus-zentriert die Bibel lesen können. Eine dritte Sache, inwiefern die Bibel Jesus zum Thema hat, er ist grundsätzlich in den Ereignissen, die da passieren, mit anwesend. In 1. Korinther 10 wird auf das Volk Israel zurückgeblickt, was 1000 Jahre vorher gelebt hat, über 1000 Jahre. Es wird auf sie zurückgeblickt, wie sie durch die Wüste in ihr Land gewandert waren, diese 40 Jahre Wüstenwanderung. Und wenn man das Alte Testament liest, dann taucht da nirgends das Wort Jesus oder Christus auf. Wenn man das aber in 1. Korinther 10 liest, heißt es da in Vers 4, und alle Israeliten tranken denselben geistlichen Trank, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Also hier heißt es, natürlich war Jesus da anwesend. Er hat das Volk Israel mit Wasser versorgt. Er war dieser Felsspalten, aus dem eine Wasserquelle sprudelte. Und er begleitete sie sogar. Es war ein geistlicher Fels, der dort war. Und dass es ein geistlicher Fels war, das meint nicht, dass der Fels selbst Geist war oder dass dieser Fels weniger Stein war und er irgendwie nur unsichtbar oder immateriell war. Es meint den Geist in gewisser Weise als Grundlage oder als Antrieb für den Felsen. So kann das Wort auch benutzt werden oder diese Konstruktion. So wie zum Beispiel auch ein Benzinmotor nicht ein Motor ist, der aus Benzin besteht. Aber ein Benzinmotor ist ein Motor, der mit Benzin angetrieben wird. Es war ein echter Fels aus Stein, der aber durch die Hand Gottes bewegt wurde, durch den Geist Gottes. Und das war Christus. Der Geist des Herrn ist der Geist Jesu. Er war dort anwesend. Er leitete das Volk Israel durch die Wüste. Er redete zu ihnen. Es ist Christus, den wir dort überall finden. Auch wenn er dort namentlich noch nicht so bekannt war. Aber von der Sache her war er es. Jesus Christus. Und das, weil er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist es, der die Testamente zusammenhält. Er war im Neuen Testament anwesend, aber er hat vorher schon existiert, genauso wie er heute lebt. Gott handelt auch im Alten Testament vor allem durch Christus. Es sind nicht zwei verschiedene Götter. Wenn Gott im Alten Testament redet, dann ist es die Stimme unseres Herrn, die Stimme unseres Herrn Jesus. Und im Neuen Testament sowieso. Und dann ist hier noch eine letzte Sache, wie du Christus-zentriert die Bibel lesen kannst, vor allem im Neuen Testament. Achte dort darauf, wie die Sachen mit dem Evangelium begründet werden, auch wie wir das letzte Woche bei der Bergpredigt gesehen haben. Wo Jesus selbst spricht, schau, wie er seine Zuhörer damals und auch seine Zuhörer heute, schau, wie er die Leute an sich binden möchte. Und wo die Apostel reden oder schreiben, da schau, wie ist für sie Jesus und was er getan hat, die Grundlage für alles, was sie sagen. Timothy Keller, ein Pastor und Theologe, hat mal gesagt, du kannst auch einen Text aus dem Neuen Testament nicht Christus-zentriert lesen oder ihn nicht Christus-zentriert erklären. Nämlich dann, wenn du nur schaust, ob da irgendwas für unsere Moral drin steckt oder die Leute nur als Vorbild benutzt werden. Zum Beispiel, sei so mutig wie Paulus. Nein, Im Neuen Testament geht es um Jesus und vor allem das, was er getan hat. Warum war auch Paulus mutig? Nicht aus sich selbst heraus. Weil er wusste, Paulus war mutig, weil er wusste, dass Jesus sein Leben für ihn gegeben hat. Und das, damit er, Paulus, jetzt nichts mehr verlieren kann in diesem Leben, sondern für die Ewigkeit er nur noch gewinnen kann. Deshalb war Paulus mutig. Er begründet es, oder alles, was er schreibt, ist letztendlich mit dem begründet, was Jesus ist und was Jesus getan hat. Und dann mein Christus zentriert letztlich vor allem auch Evangeliums zentriert. Das muss der Mittelpunkt sein, das Evangelium, weil es der Mittelpunkt der Bibel ist, was Jesus für uns getan hat. Und ich hoffe sehr, dass so bei uns auch gepredigt wird und dass man das merkt, dass das Evangelium wirklich in der Mitte steht, in der Bibel und letztlich auch im ganzen Gemeindeleben. Dass das das ist, was die Begründung ist, dass das ist, was die Richtung vorgibt und was uns leitet, in dem, wie wir leben sollen. Das Evangelium. Und jetzt haben wir diese vier Möglichkeiten, wie man die Bibel Christus zentriert lesen kann. Es gibt da auf jeden Fall noch ein paar mehr, aber das soll hier mal genügen. Und ich hoffe, dass auch das hilft, dass man beim Bibellesen, dass du beim Bibellesen einfach was im Kopf hast, worauf du achten kannst, um zu sehen, wohin die Bibel einen leiten will. Dass sie dich grundsätzlich zu Jesus leiten will und das eben auf verschiedene Arten und Weisen. Und das ist ein bisschen ein Handwerk, das man lernen muss. Und wo man aber mit jedem kleinen Hieb ein bisschen besser lernt und ein bisschen besser versteht, in welche Richtung ein Text gehen kann, in welche Richtung der Text einen bringen will. Das ist ähnlich wie beim Handwerk. Oder ähnlich auch wie bei so einem Volk von Bergwerksleuten und Kunsthandwerkern. Und so ein Volk, das gibt es im Herrn der Ringe. Die Zwerge sind so ein Volk. Im Herrn der Ringe, da hauen die Zwerge sich meistens große Hallen in die Höhlen und Berge rein. Und sie lieben auch Edelsteine und Gold und Silber, was es eben dort in den Höhlen zu finden gibt. Und dann gibt es in dem Buch eine Passage, wo der Zwerg Gimli sich mit Legolas unterhält, der kein Zwerg ist, sondern ein Elb. Und in der Passage, da waren sie gerade zusammen in einer Höhle, die Zwerge nicht kennen und von der der Gimli aber absolut begeistert ist. Zeilenlang beschreibt er da die Schönheit dieser Höhle, was sehr untypisch ist für einen Zwerg, solche Worte, solche poetischen Worte über eine Sache zu verlieren. Zeilenlang beschreibt er die Schönheit dieser Höhle. Dann warnt der Legolas ihn, hier Gimli, erzähl es nicht den anderen Zwergen, sonst werden die alle kommen und dort einfach nur die Rohstoffe rausklopfen wollen. Und sie werden die ganze Schönheit dieser Höhle verderben. Und dann sagte Gimli Folgendes. Nein, du verstehst nicht, sagte Gimli. Keinen Zwerg könnte solche Schönheit ungerührt lassen. Niemand von uns Zwergen würde in diesen Grotten nach Steinen oder Erzen schürfen und wären dort auch Gold und Diamanten zu holen. Fällst du einen Hain blühender Bäume im Frühjahr, um Brennholz zu machen? Diese Gärten in der Höhle. Diese Gärten von blühendem Gestein würden wir hegen und pflegen, nicht ausbeuten. Mit bedächtiger Hand und leichtem Hämmerchen. Ein kleiner Steinsplitter vielleicht und nicht mehr an einem ganzen geschäftigen Tag. So könnten wir arbeiten. Und im Laufe der Jahre würden wir neue Wege bahnen und entlegene Kammern erschließen, von denen bis jetzt nichts zu sehen ist, als das undeutliche Bild eines Hohlraums hinterrissen im Gestein. In dieser Höhle, da gibt es auch für die Zwerge, also Zitat Ende, in dieser Höhle gibt es auch für die Zwerge noch ungeahnte Schönheiten. Neue Wege zu Kammern, die sie vorher nicht kannten, wo sie wieder neue Schönheiten auftun und neue Edelsteine in den Wänden glitzern. Mit leichtem Hämmerchen könnte man dort arbeiten und diese Schönheit immer mehr zum Vorschein bringen. Es muss nicht viel sein, jeden Tag ein bisschen. Aber über Jahre hinweg würden Wege zu neuen, herrlichen Anblicken entstehen. Und ich glaube, was Gimli hier sagt, ist ein gutes Bild dafür, wie wir auch die Bibel Christus-zentriert lesen sollen. Es gibt in der Bibel ungeahnte Schönheiten. Und wir dürfen nicht zu sehr mit irgendwelchen harten oder mit unseren Methoden kommen. Wir müssen sehen, welche Wege die Bibel selbst vorgibt, um zu ihnen, um zu diesen Schönheiten zu kommen. Und dann möchte ich dir und mir das mitgeben, dass auch wir so an die Bibel rangehen. Arbeite mit ruhiger Hand und täglich an der Bibel. Und über Jahre erschließen sich dir die Wege. Du wirst selbst die Schönheiten entdecken und gefestigter darin werden, sie anderen zu zeigen. Und diese kostbaren Edelsteine, die kannst du dort, die bleiben dort, die verfrachten sich dann aber schon auch in deinem Herzen, dass diese Schätze Teil von deinem Leben werden, aber nicht ausbeuterisch, wie es auch die Zwerge nicht vorhaben. Du selbst kannst diese Schönheiten dort entdecken und wirst gefestigter darin werden, sie anderen zu zeigen. Es ist die Schönheit Jesu, die es dort zu sehen gibt. In unterschiedlichen Weisen und Tiefen, Formen und Farben, aber alles zeugt von ihm. Bist du bereit, nach ihm zu graben und nach ihm zu forschen? Und schau, kein Bergwerker arbeitet allein. Als Kinder Gottes sind wir zusammen eine Auslegungsgemeinschaft. Letztlich sind nicht Bibelschulen und theologische Seminare dazu beauftragt, die Bibel zu erforschen und zu lehren. Es ist Auftrag von wem? Von der Gemeinde. Weil wir der Leib Jesu sind. Und um ihn geht es in der Schrift. Und er hat uns sein Wort gegeben, damit er durch sein Wort seine Herrlichkeit unter uns zum Vorschein bringt. Mögen wir das erleben, dass es auch bei uns passiert. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und möchte uns gerne noch den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.